Nein, ich möchte zu Beginn der Predigt mit uns beten. Ja, Vater, wir versammeln uns zu dir, wir sind versammelt, um auf dich zu hören, dir zu begegnen. Und ich bitte dich, dass du das schenkst, dieses Wunder, dass wir dein Reden hören und dass es Wirkung hat in unserem Leben, die Kraft deiner Worte erfahren, deiner Gegenwart. Und so bitte ich dich, dass du jetzt auch durch die Predigt wirkst. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht habt ihr am vergangenen Donnerstag auch die Meldung in den Nachrichten gehört, dass ein 20-jähriger Deutscher mit palästinensischen Wurzeln einem jüdischen Wissenschaftler in Bonn die Kippa mehrfach vom Kopf geschlagen hat und dabei gerufen hat: Keine Juden in Deutschland. Der jüdische Professor war Amerikaner und war zu einem Gastvortrag in Bonn. Und als ich diese Nachricht gehört habe, war ich irgendwie sehr schockiert und auch ärgerlich. Ich habe gedacht, wie kann das sein, dass in unserem Land jemand einfach nur, weil er sich als Jude zu erkennen gibt, angegriffen wird. Und ich habe gedacht, warum ist das möglich? Die beiden kannten einander gar nicht und einfach nur die Tatsache, dass sich jemand als Jude zu erkennen gibt, wird er angegriffen. Oder noch viel schlimmer, wir haben das sicher auch in den Nachrichten gehört, dass dieser Mammutprozess über den NSU jetzt zu Ende gegangen ist. Aber diese Vorstellung, dass sich Menschen zusammenfinden im sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, um Menschen zu ermorden, einfach nur, weil sie zugereist sind oder Einwanderer sind, aus anderen Kulturen oder Ländern kommen, dass sie einfach umgebracht werden. Auch diese NSU-Mörder haben ihre Opfer nicht gekannt, sondern haben sie mehr oder weniger wahllos ausgesucht, eben nur, weil sie anders waren, weil sie ihnen fremd waren. Und ich weiß nicht immer, ob das medial gemacht ist, aber irgendwie spüren wir schon, dass unser Land mitten in enormen Herausforderungen steht. Und eben eine dieser Herausforderungen ist ein friedlicher Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir spüren, dass das unsere Gesellschaft zunehmend durch viele verschiedene Menschen mit geprägt werden, den ganzen Konflikten, die das mit sich bringen. Und es stellt sich schon für mich die Frage, wie kann das gelingen, dass unsere Gesellschaft trotzdem friedlich zusammenbleibt? Oder noch besser gefragt, wem wird das gelingen? Nun haben wir ja eine Regierung, die etwas mühsam zustande gekommen ist, hat sehr lange gebraucht und jetzt hat man den Eindruck, sie verbraucht ihre ganze Energie, um auch zusammen zu bleiben. Und irgendwie scheint es zumindest nicht so zu sein, dass unsere Regierung eine Quelle der Hoffnung ist für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Vermutlich haben sie dazu derzeit nicht die Energie. Es fehlt also an hoffnungsvollen Akzenten, wie ich finde, dass unsere Gesellschaft nicht von Angst geprägt wird vor dem Fremden, vor dem Anderen. Und dass es nicht noch mehr zu Abstoßung und zu Kälte in unserer Gesellschaft kommt. Also das, was wir so zumindest medial spüren, ist nicht so Anlass zur Hoffnung. Aber wenn ihr euch jetzt hier im Gottesdienstsaal umschaut, dann finde ich, gibt es schon eine Quelle der Hoffnung. Heute sind zwar nicht so viele da, aber wenn ich so das Gemeindeverzeichnis innerlich mal durchgehe, dann weiß ich, dass hier sehr verschiedene Generationen zusammenkommen. Jüngere, Mittelältere, die bald 60 werden und Ältere kommen hier zusammen, feiern miteinander Gottesdienst. Wenn man mal die Kontinente und Länder aufzählt, die hier vereint sind in unserer Gemeinde, dann kommt zusammen Russland, heute zwar nicht, aber China, USA, also die drei, Russland, China, USA, alle drei, we like to welcome people from the United States. Es ist sehr schön, dass Leute mit uns Gottesdienst feiern, die noch nicht mal unsere Sprache sprechen, also noch nicht. Also wir hatten Russland, China, USA, Schweiz, Südkorea, Ghana, Kongo, Kamerun ist sehr stark vertreten, Belgien, Polen, Frankreich, Brasilien, heute vielleicht nicht, aber Brasilien, doch. Türkei, Ja, Iran, Niederlande, wieder Niederländer, Deutschland, Ost und West. Ja, ihr lacht, das ist gar nicht so. Ostfriesland, Schwabenland und Sauerland. Habe ich irgendwas vergessen? Wie bitte? Kasachstan ist auch hier. Kasachstan, herzlich willkommen. Ja, also ihr seht, dass in dieser... Wie bitte? Wo haben wir große... Die Briten treten immer überall aus. Gibt's Briten heute hier? Ah, Sally. Sally, herzlichen Dank. Ich dachte Simbabwe. Beides, okay. Ah, die Briten sind doch noch da. Ich hab gedacht, Mensch, alle Briten sind weg. Also selbst die Briten, das ist gut, Sally, danke, dass du hier bist. Selbst die Briten halten es bei uns aus. Das ist ein echtes Wunder. Also, dann, wir haben jetzt sind mal die Länder durchgegangen, aber wenn man nochmal schaut, auch an sozialen Schichtungen, an unterschiedlicher Bildung, Berufen, Familienstand, alles dabei. Was heißt das? Es zeigt, dass es zumindest in unserer Gesellschaft Räume, Orte gibt, wo es doch geht, dass recht extreme Verschiedenheiten zusammenkommen und es funktioniert als Gemeinschaft. Am vorletzten Sonntag, für die ganz harten Bibelchorkenner, habe ich einen kurzen Satz im Predigtext unterschlagen und den möchte ich heute bepredigen. Denn in diesem kurzen Nebensatz fasst Paulus dieses Wunder, was wir jetzt so auch unter uns sehen können, genau unter diesem Gesichtspunkt zusammen. Er sagt, größte Verschiedenheit bildet dennoch eine Einheit. Größte Verschiedenheit bildet dennoch eine Einheit. So schauen wir uns auf der ersten Folie nochmal den Predigtext an. Der ist ein bisschen holprig, aber Paulus formuliert manchmal holprig, um so die Dinge auf den Punkt zu bringen. Denn genauso wie der Körper eine Einheit ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Körpers aber, obwohl sie viele sind, ist es doch ein Körper. So ist es auch mit Christus. Wir alle nämlich wurden in einem Geist zu einem Körper getauft. Und jetzt kommt der unterschlagene Satz vom letzten Mal, seien es Juden oder Griechen, seien es Sklaven oder Freie, auch wurden wir alle mit einem Geist getränkt. Seien es Juden oder Griechen, seien es Sklaven oder Freie. Dieser kleine Nebensatz, über den ich heute predigen will, der hat es in sich. Denn Paulus fasst in diesem kleinen Satz, fast nebenbei möchte man sagen, die größtmöglichen Unterschiede der damaligen Gesellschaft mal ebenso zusammen. Und diese Unterschiede hatten Sprengkraft in sich. Vergleichbar könnte man das nennen zwischen Juden und Palästinensern heute, wie in dem Anfangsbeispiel, zwischen Flüchtlingen und Einheimischen in unserer Gesellschaft, zwischen Arm und Reich, auch in unserer Gesellschaft, zwischen gebildet und weniger gebildet. Was verbirgt sich also hinter diesen Stichworten Juden und Griechen? Das Judentum, wie Paulus es selber eben auch gelebt hatte, hat sich, also bevor er Christ wurde, hat sich im Exil ausgebildet. Das ist manchmal so, wenn man aus dem angestammten Land raus muss, aus den Bezügen, aus dem alles, was sicher ist, woanders hinkommt, um dann seine Identität zu suchen oder beibehalten, stärkt man manchmal das eigene Selbstbewusstsein durch bestimmte Dinge. Vielleicht erinnert ihr euch, 587 vor Christus erobern die Babylonier Palästina, Israel. Sie zerstören den Tempel, sie machen die Stadt Jerusalem platt. Sie deportieren alle jüdischen Einwohner nach Babylon. Alle staatlichen Strukturen werden aufgelöst. Die Menschen verlieren im Prinzip alles. Sie verlieren das, was zentral für sie war, der Tempel mit Opfer und Gottesdiensten. Und sie verlieren das Land, das so das, der Gegenstand aller Verheißung war. Ich werde euch in ein gelobtes Land führen. Auf einmal ist dieses Land weg. Die Prophetie verschwand erstaunlicherweise. Also man hat den Eindruck, all das, was in Israel unter den Juden wichtig war, löst sich auf einmal auf. Und darauf reagieren die Juden in Babylonien und sie besinnen sich auf, auf die fünf Bücher Mose, auf einmal auf Beschneidung, auf Sabbatheiligung. Sie erfinden ein neues Modell von ein Ort der Gemeinschaft, die Synagoge, die gab es vorher nicht. Sie erfinden ein neues Modell, wo sie sich treffen, wo sie kulturell, religiös, sozial zusammenkommen, um ihr eigenes Profil zu schärfen. Beschneidung wird wichtiger, die Reinheitsgebote, die Speisevorschriften. Und das hat alles dazu geführt, dass sie sich abschotteten von den anderen Kulturen, in denen sie eigentlich lebten. Und sie blickten auf die anderen Kulturen herab. Hunde und Heiden, das war für sie der gleiche Begriff. Ich bin Jude und ich bin stolz darauf. Ich gehöre zum Volk Gottes. Ich bin etwas Besseres. In der Zeit, als Paulus den Brief schreibt, leben zwischen 4 und 5 Millionen schätzungsweise Juden außerhalb Palästinas, quasi in dem ganzen Mittelmeerraum verteilt. Und wo sie sich treffen, schließen sie sich immer ab von den anderen. Möglichst unter sich bleiben. Was haben wir uns denn den Griechen vorzustellen? Also das waren die Gruppe der Juden, jetzt kommen wir zu den Griechen. Gut, im Augenblick denken wir an Schuldenkrise, aber früher haben wir an Urlaubsland gedacht, Rezina, Uso, Gyros, obwohl das ist, glaube ich, eher türkisch, Souvlaki, schöne Strände, verträumte Inseln und so weiter. Aber das meint Paulus mit Griechisch hier gar nicht, sondern Grieche steht hier für eine Kultur, die durch Philosophie geprägt ist, durch Sprache, durch das Griechische. Das Griechisch war damals das Englisch der heutigen Zeit. Und die Griechen entwickelten ein Selbstbewusstsein, das mindestens genauso profiliert war wie das der Juden. Ausgelöst durch Alexander den Großen, Geschichtsunterricht 333, Issus-Keilerei. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist, aber 333 vor Christus nahm die Dynamik der Eroberungszüge von Alexander dem Großen die Fahrt auf und er hat also unglaubliche Gebiete erobert und wollte sie griechianisieren, also der Fachbegriff heißt hellenisieren. Und dazu hat er eben Sprache, Kultur, Philosophie, Götter, alles in diese Gebiete gebracht, indem er Städte gründete. Also der war da sehr missionarisch unterwegs. Und heißt jemand Barbara unter uns heute? Zum Glück nicht. Nein, also muss es heute. Also im Grunde war der Barbar ein Diffamierungsbegriff. Barbaren waren die, die nicht mal richtig sprechen konnten. Ist klar. Sprachen nicht mal Griechisch. Daher kommt das Wort Barbaren. Also wer nicht Grieche war, war Barbar. Nun kann man sich vorstellen, wenn die Juden mit ihrem Selbstbewusstsein und die Griechen mit ihrem Selbstbewusstsein aufeinander trafen, das war Konflikt. Das war Streit. Das war keinesfalls Harmonie. Und besonders die frommen Juden wehrten sich gegen diese missionarische Einstellung der Griechen, alles zu hellenisieren, was ihnen zwischen die Finger kam. Und phasenweise gab es eben auch das Verbot, dass Juden, fromme Juden, durften Griechisch nicht lernen. Aber das ließ sich nicht durchhalten. Und für die Juden, auch für Paulus, als er noch kein Christ war, waren die Griechen eben Heiden, viel Götterei, sexuelle Unmoral und so weiter. So, und jetzt müssen wir versuchen, diese beiden Gruppen zusammenzubringen, und zwar in der Gemeinde Jesu Christi. Da kommen diese explosiven Gegensätze zusammen. Bevor sie Christen wurden, hätten Juden und Griechen einander nicht mal die Hand geschüttelt, und jetzt auf einmal feiern sie zusammen das Abendmahl. Damals die größten kulturellen und religiösen Unterschiede bilden auf einmal eine Einheit. Größtmögliche Verschiedenheit plötzlich in Einheit zusammen. Und man kann sich nur wundern, dass das damals möglich war. Ganz kurz noch den anderen Gegensatz, den Paulus hier nennt. Also er nennt ja nicht nur Juden und Griechen, sondern auch Sklaven und Freier. Irgendwie können wir uns alle vorstellen, wenn wir im Fernsehen mal so Sklavenfilme gesehen haben, Sklaven ging es nie gut. Weder heute, es gibt auch heute noch Sklaven, noch damals. Sklaven waren eben nicht frei. Sklave wurde man durch Krieg. Die Römer führten sehr viele Kriege, machten sehr viele Sklaven, also Kriegsgefangene wurden in der Regel versklavt, ganz egal, was sie vorher waren. Und wenn man Eltern hatten, die Sklaven waren, wurde man auch Sklave. Konnte man gar nicht zu. Das war Schicksal. 25% der Bevölkerung im Römischen Reich waren Sklaven. Sklaven waren keine Menschen. Das war begründet in der griechischen Philosophie. Römer hatten das übernommen. Sie hatten eigentlich keine Rechte. Sie galten als Sache, als Werkzeug, als beweglicher Besitz. Folter, grausame Strafen war normal, nicht für alle Sklaven, aber für den überwiegenden Teil. Und die, die in den Erzbergwerken arbeiten mussten, wurden dort verheizt. Sklaven waren in der Regel arm. Sie bildeten die unterste gesellschaftliche Schicht. Und im völligen Gegensatz dazu, das können wir uns gut vorstellen, waren die Freien. Paulus spricht hier, wenn er von Freien spricht, von freien römischen Bürgern. Die gehörten sich selbst. Sie konnten mehr oder weniger ihre Berufe frei wählen, aber den Wohlort, sie hatten das Wahlrecht. Sie durften nicht gefoltert werden, ist ja auch ein Vorteil. Und es gab nur ganz wenige Verbrechen, weswegen sie auch hingerichtet werden durften. Hochverrat war also etwas. Aber ansonsten, sie durften heiraten. Und in der Regel waren sie jedenfalls wohlhabender als die Sklaven. Und auch die Sklaven und Freien kommen plötzlich in der Gemeinde zusammen. Und es kann sein, dass zum Beispiel ein Sklave Leiter einer Gemeinde wurde. In der Gesellschaft damals völlig unvorstellbar. Aber hier kommen sie zusammen, in keinem Abhängigkeitsverhältnis, Sklaven und Freie, und sind auf einmal Brüder und Schwester. Oder wie Paulus es sagt, im Bild vom Körper, sie sind Glieder an einem Körper. Eigentlich war so eine Art von Gemeinschaft in der damaligen Gesellschaft nicht vorgesehen. Das gab es einfach nicht. Juden, Griechen, Sklaven, Freie und wie Paulus in Galater 3 noch ergänzt, Mann und Frau, männlich, weiblich, gleichzeitig an einem Ort, die es miteinander aushielten, ja, sogar einander liebten, sich gegenseitig wertschätzten und einander dienten. Das muss man sich vorstellen zwischen Sklaven und Freien, dass sie einander dienten. Es war eine Gemeinschaft, für die es damals kein Vorbild gegeben hat. Wie kommt es zu so einer außergewöhnlichen Gemeinschaft? Und was bedeutet das für uns heute? Gemeinde ist eine echte Neuschöpfung Gottes. Gott ist ja sehr kreativ. Und er hat sich überlegt, dass in der damaligen Zeit so etwas nötig ist, dass eine Gemeinschaft entsteht, die diese riesigen Verschiedenheiten miteinander verbindet. Das ist eine Erfindung Gottes durch seinen Geist. Wir alle nämlich wurden in einem Geist zu einem Körper getauft, seien es Juden, Griechen, Sklaven, Freie, Männer, Frauen. Wir wurden alle mit einem Geist getränkt. Es sind also nicht irgendwelche Werte, die die Menschen miteinander verbinden, keine Interessen, sondern es ist die unsichtbare Kraft des Heiligen Geistes, die diese Einheit sichtbar werden lässt in einer Gesellschaft, wo es sowas etwas nicht gab. Es ist ein Stück Himmel auf Erden. Und man kann das gar nicht genug betonen, dass Gemeinde zunächst einmal etwas ist, was hier nicht aus sich selber heraus ist. Es ist keine Idee von Menschen gewesen, keine Erfindung von Menschen, sondern es ist Gottes Idee, dass er gesagt hat, ich möchte, dass Gemeinde ist. Und wir haben das beim letzten Mal gehört, Gemeinde repräsentiert Jesus Christus hier auf der Erde. Deshalb spricht die Bibel an dieser Stelle vom Körper des Christus. Gemeinde, wir bilden Jesus Christus hier auf der Erde ab. Er ist der Herr der Gemeinde, der alle durch seinen Geist in sich miteinander verbindet. Das ist die Kraft Gottes, die Kraft des Evangeliums, die Kraft der Versöhnung, denn ohne die geht es gar nicht. Von da ist das, was wir in der Gemeinde sehen, das, was Jesus zutiefst will. Wir Menschen neigen dazu, eher immer mit Gleichen sich zu treffen. Aber das will Jesus gar nicht, sondern er möchte wirklich, dass wir so verschieden sind, wie wir sind, uns dennoch zusammenkommen. Und so hat Gemeinde in der Gesellschaft damals wie heute den Charakter eines Leuchtturms der Hoffnung. Gemeinde zeigt, es geht doch, dass so verschiedene Menschen es miteinander aushalten, nicht nur miteinander aushalten, sondern einander dienen, einander lieben, einander wertschätzen, einander vergeben. Und das, finde ich, macht Hoffnung. Also, auf der einen Seite, es ist Gottes Schöpfung, Jesus hat Gemeinde gemacht, wir repräsentieren den Christus. Gucken wir mal auf die Folie 2. Das Ganze braucht natürlich etwas, was uns zusammenhält. Und das ist, ich nenne es immer gerne, die Christusgesinnung, die Paulus genial in Philipper 2 zusammenfasst. Nicht wahr, schreibt er, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Und das müssen wir immer auf dem Hintergrund sehen, dass er das Leuten schreibt, die so grundsätzlich verschieden sind. Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelegt hat. Jesus Christus hat für seine Gemeinde 2000 Jahre lang gesorgt. Und er wird es auch weiter tun. Dennoch ist es Pflicht von uns jedem, der zur Gemeinde gehört oder auf dem Weg dazu hin ist, mit für die Gemeinde Jesu Christi zu sorgen. Es braucht immer beides. Wie die Demokratie, so ein bisschen ist auch die Gemeinde kein Selbstläufer. Das Ding, nicht irgendeiner macht es immer, sondern wir sind immer selber auch ein Stück gefragt. Das eine ist wirklich wahr, Jesus tut alles, damit seine Gemeinde überlebt. Aber wir wollen ja auch, dass sie vor Ort überlebt. Deshalb braucht Gemeinde Pflege. Und aus meiner Sicht heißt das erstens, dass man dazugehören muss. Dass man wirklich dazugehört. Das entspricht dem Wesen der Gemeinde. Wenn man sein Leben lang Zuschauer bleibt oder Beobachter, dann fehlt etwas. Dann ist man quasi wie so ein amputiertes Stück Glied, das irgendwo rumliegt, aber eben nicht wirklich dazugehört. Das heißt, irgendwann muss man mal sagen, so, jetzt will ich dazugehören. Ich will Glied, Teil des Leibes Christi werden. Mit allen großartigen Verheißungen, über die ich heute gesprochen habe und über manches, was sicher auch nicht gut läuft. Aber irgendwann muss man aus dieser Zuschauerrolle rauskommen, aus dem Beobachterstatus und wirklich Glied am Körper von Jesus Christus werden. Irgendwo vor Ort, wo Menschen sind, die anfassbar sind, mit denen man sich fetzen, aber auch versöhnen kann. Das macht Gemeinde aus. Ein Christ muss Glied am Körper des Christus sein. Er kann nicht im Nirvana herumwabern. Dann haben wir jetzt ja sehr oft über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen. Jesus begabt uns mit Gaben, mit Fähigkeiten, die er durch seinen Geist gibt. Und das ist ein Auftrag, mitzuwirken, mitzugestalten. Also nicht nur Glied irgendwo dran zu sein, sondern mitzugestalten, mitzuwirken. Eine Gemeinde, die nur aus Blinddarmen besteht, ist nicht so besonders lebendig und wird wenig Wirkung erzeugen dort, wo sie ist. Deshalb, da kommen wir ja noch dazu, hat Paulus eben der Heilige Geist sehr viele Gaben geschenkt, dass es möglichst lebendig zugeht. Auch den Blinddarm gibt es, aber es gibt eben auch viele andere Teile. Das heißt, das ist für mich der zweite Punkt, es reicht nicht nur Mitglied zu sein, und Glied am Körper des Christus, sondern eben auch mitzuwirken, mitzugestalten. Und sich wirklich zu fragen, wo gestalte ich mit? Das kann hier im Ort, vor Ort sein, das kann auch in der Gesellschaft sein, aber immer in Verbindung und für den Christus. Wer keine Idee hat, wo man mitgestalten kann, ich kann ganz kurz, schon wenn man in die Cafeteria geht, ich glaube, Urs, da hängt immer noch das Schild, ne? Cafeteria braucht Leute, das ist relativ eine Einweisung, eine Stunde, danach kann man es. Da kann man mitwirken und es ist immer so, wenn die Cafeteria zumacht, dann fehlt was an Lebendigkeit am Sonntag. Also, das ist relativ leicht. Kindergottesdienst sucht immer wieder Leute, die Lust haben, den Kindern zu dienen, ein Fundament des Evangeliums zu leben, ganz klein schon anzufangen. Ihr könnt euch da bei Silvia melden oder auch bei mir. Besuchsdienst. Menschen zu besuchen in der Gemeinde, die nicht mehr kommen können aus körperlichen, gebrechlichen Gründen. Im Seniorenkreis mitzuwirken. All das ist relativ leicht möglich. Es gibt immer die Möglichkeit, etwas zu tun. Selbst der Garten braucht Pflege. Wer sagt, ich kann all das nicht, aber Garten, das kann ich, gerne melden beim Dirk Johann. So. Alle diese Dienste tragen dazu bei, dass die Gemeinde Jesu lebendig ist. Und egal an welcher Stelle du ein lebendiges Glied am Körper des Christus bist, alles, was du für Jesus Christus an seinem Körper, an seiner Gemeinde tust, das hat Wirkung bis in Ewigkeit. Das ist das Schöne. Wir machen das nicht nur einfach so, damit es hier einigermaßen läuft, sondern es hat Wirkung bis in Ewigkeit. Und wir setzen gleichzeitig ein Zeichen der Hoffnung damit, dass wir sagen können, ja, es gibt in dieser Gesellschaft einen Ort, wo das funktioniert, wo verschiedenste Leute zusammenkommen und wo Menschen es miteinander aushalten, einander lieben, einander dienen, einander vergeben, einander wertschätzen. Ich finde, das ist ein unbezahlbares Zeichen für unsere Gesellschaft, zu zeigen, doch, es geht. Und es zeigt, dass Jesus Christus wirklich die Hoffnung für die Welt ist und dass wir ein Teil davon sein können. Deshalb freue ich mich darüber, dass es dieses Wundergemeinde gibt und dass ich Teil daran sein darf. Und ich wünsche es dir, dass du es eben auch bist oder eben wirst und die Möglichkeiten dazu ausschöpfst. Du wirst selber davon den meisten Segen haben. Amen.